Gut, ich habe als Thema Fürbitte, aber wie? Stellt sich oft einmal die Frage, wie mache ich das? Die Bibel sagt, dass wir Fürbitte-Gebete beten sollen. Das heißt, Gebet für andere. Und dann sagen manche Leute, ja, warum soll ich denn eigentlich beten? Gott weiß ja eh, was los ist und was gebraucht wird, oder? Aber das ist ein bisschen falsch gedacht, weil unser Glauben das Gebet Gottes Arm bewegt. Und durch Glauben und Gebet kommen eben Antworten aus dem Himmel, aus der geistlichen Welt zu uns, damit wir eben seine Hilfe haben, seinen Segen haben, Führung bekommen, je nachdem, um was es halt geht. Der Paulus schreibt im 1. Timotheus Kapitel 2 ab Vers 1: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sehr deutliche Anweisung, wie das von sich gehen soll und für wen. Und ich möchte einfügen, Fürbitte ist so ein neutestamentlich priesterlicher Dienst. Ein Priester steht eigentlich für die Verbindung zwischen Mensch und Gott. Im Alten Testament waren sie für die ganzen Opferungen zuständig, für die ganzen Gesetzesvorschriften, dass das alles so richtig gemacht wurde. Aber wir dürfen hier Alt- und Neutestament nicht vermischen. Das sind zwei verschiedene Bündnisse. Und heute geht es nach den Dingen des Neuen Testaments. Und da ist ein priesterlicher Dienst eher ein Gebetsdienst. Und Jesus ist unser Hohepriester, der das Opfer für uns bringt oder gebracht hat und immer gültig ist. Er macht diesen Dienst wegen der Sünde. Da hat sich Jesus praktisch als der Hohepriester und als Opfer dazwischen geschaltet. Und wir sind jetzt neutestamentliche Fürbitter mit einem priesterlichen Dienst. Der Paulus schreibt so etwas Ähnliches, wenn man lese Römer 5, 16, dass er ein Diener Jesu Christi ist für die Nationen und er dient priesterlich am Evangelium Gottes. Jetzt mit meinen eigenen Worten. Sein Dienst ist ein priesterlicher Dienst, weil er eben für die Nationen von Gott gesandt wurde, ihnen das Evangelium zu bringen und für sie zu beten, weil sonst können sie das Evangelium nicht richtig hören. Das heißt, wir sind Priester eines Königs, wir dienen einem König, wir dienen Jesus, dem König aller Könige, in einer priesterlichen Art, wenn wir Fürbitte tun für Menschen. Jetzt mal dahingestellt, für welche Leute. Der Petrus schreibt auch Ähnliches, 1. Petrus 2,9: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum und so weiter. Also wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Und er meint doch nicht nur, wenn jemand das weiterliest, die Israeliten damals, sondern er schreibt hier weiter, ihr, die ihr einst nicht ein Volk wart. Das deutet sehr klar darauf hin, dass es hier um die Heiden geht, die zum Christentum sich bekehrt haben. Jetzt aber seid ihr ein Volk Gottes. Also, und er schreibt dann noch weiter, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und das sind alle die, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, haben seine Gnade, seine Barmherzigkeit empfangen und gehören zum Volk Gottes. Gut, im Timotheusbrief haben wir gelesen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen, für Regierende, für Machthaber, in dem Fall einfach Meinungsbildner, oder mit meinen Worten, für alle die, die etwas zu melden haben, für die soll gebetet werden. Solche Leute beeinflussen wieder viele andere. Und dann ist es sehr wichtig und gut, wenn solche Leute zum Glauben finden und ihren neu gefundenen Glauben weitergeben, damit auch viele andere das wieder annehmen, verstehen und auch zum Glauben an Jesus kommen. Also Könige. Wir haben ja keinen König in Deutschland, es gibt aber noch Länder, die Könige haben. Aber man könnte auch sagen, für Präsidenten, Regierungen oder eben die regierenden Personen, die Politiker, sonstige Mächtige, die es ja gibt, reiche Leute haben schon größeren Einfluss als irgendein 0815-Arbeiter oder so, oder Bauarbeiter oder keine Ahnung. Mächtige Menschen gibt es. Es gibt Leute, die haben Macht irgendwo, in welcher Art und Weise auch immer. Und es wäre gut, wenn auch solche Leute zum Glauben kommen. Darum schreibt er hier, dass wir für diese Leute beten sollen und vor allem auch deshalb, dass die Regierenden vernünftige Beschlüsse fällen, dass die Justiz auch richtig läuft, dass für Ordnung im Land gesorgt wird. Denn dazu hat Gott sie eigentlich auch bestimmt, diese Regierungen und Machthaber. Weiter sind es auch die Wirtschaftsbosse, die ziemlich hohe Macht haben und für die man beten soll. Kirchenleute natürlich ebenso. Na, wenn die Kirchenleute plötzlich merken, was das Evangelium wirklich ist und da sich bekehren und tatsächlich das Evangelium, das wahre Evangelium verkünden und nicht ein verreligiöstes, verfälschtes, dann tut da schon ziemlich ein Knall in der ganzen Kirchensache. Die Medien, da gibt es ja inzwischen sehr viele und die Medien, die beeinflussen natürlich die allgemeine Meinung der Menschen sehr stark. Es gibt inzwischen so viele verschiedene Medien, so viele verschiedene Strömungen, sodass sogar Spaltungen in der Gesellschaft hervorgerufen werden, weil die einen ihre Meinung so hoch halten und die anderen ihre andere Meinung auch sehr hoch. Und ja, dann kommt eine Spaltung dabei raus. Wichtig, dass für sowas gebetet wird. Social Media, das ganz moderne Influencer, die Millionen Follower haben, egal auf welchem Kanal. Ja, ansonsten berühmte Leute, Musiker. Ich habe mal gelesen, dass der Alice Cooper da, der Schockrocker, sogar auch zum Glauben gekommen ist und Zeugnis für Jesus gibt. Das finde ich gut, wenn es so ist. Egal, Schauspieler oder auch Sportler. Da haben wir ja momentan das super Beispiel von unserer Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye, die Goldmedaille gewonnen hat in Paris und für Jesus Zeugnis gegeben hat und auch gleich in der Pressekonferenz einen Gospel-Song gesungen hat. Das gibt dem Herrn die Ehre, das gibt Zeugnis bei vielen Menschen, die das im Fernsehen anschauen. Finde ich ganz toll. Zumindest ist es ein Anstoß, dass das mit dem Glauben nicht bloß hinter den Kirchenwänden zu verstecken ist, sondern dass das wirklich auch Sinn macht, im Alltag den Glauben mit hineinzubringen. So, das waren jetzt die ein bisschen mächtigeren, berühmteren Leute, aber er sagt hier, dass wir für die ganz normalen Leute auch beten sollen. Für die ganz normalen Leute, die halt tagtäglich ihr Leben leben, wie du und ich, die nicht irgendwo groß berühmt sind, aber sie sind trotzdem ohne das Evangelium von Jesus verloren und sie sollen gerettet werden. Praktisch gesagt, herausgerissen aus den Fesseln, aus den Fängen Satans, dass sie irgendwie wieder ein bisschen normal ticken. Mit einem gesunden Menschenverstand, ich erwarte nicht, dass alle perfekt sind, das wäre wahrscheinlich zu hoch gegriffen. Aber wenn die meisten Menschen ihr Leben wieder in den Griff bekommen und vernünftig denken und handeln und ordnungsgemäß alles machen, dann wäre schon viel gewonnen auf dieser Erde. Und wenn sie dann noch zum Glauben auch kommen und der Segen Abrahams sie erreicht, dann geht es sowieso durch die Decke, oder? Für die Menschen zu beten, in der Fürbitte, dass sie wieder normal ticken, dass sie wieder in Liebe und Freundlichkeit, in Frieden leben und leben wollen und sich nicht so sehr auf die bösen Manipulationen Satans einlassen und da verführt werden. Der Satan ist nämlich unser Widersacher und Gegenspieler und die Schrift sagt, dass der Satan den Menschen ihren Sinn, also Herz und Verstand, verdeckt mit allem möglichen Dreck. Da gehören natürlich auch die Medien dazu. Was die Medien an Dreck auf die Leute schmeißen, ist schon extrem. Aber ja, wenn der Satan dahinter steckt, dann sieht man, er möchte es unbedingt verhindern, dass die Menschen dieses Evangelium hören und mit offenen Herzen hören, dass sie es auch annehmen können und sich bekehren, wiedergeboren werden. Und wenn da nicht gebetet wird, wie sollen die gläubig werden? Fast chancenlos. Und für uns ist mit Sicherheit auch gebetet worden, dann konnten wir zum Glauben kommen, weil eben der Dreck weggespült wurde, weil geistliche Hindernisse beseitigt wurden, aus unserem Umfeld, aber auch aus unseren Herzen. Paulus sagt im 2. Korinther 4, 3 und 4, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Also bei den Ungläubigen ist es verdeckt. Die können dieses wunderbare Evangelium irgendwo einfach nicht annehmen oder gar nicht verstehen. Also ich merke das oft, wenn ich versuche, den Menschen das Evangelium und Jesus nahe zu bringen, dass das wie an einer Wand abprallt. Entweder wollen sie gar nichts wissen oder sie halten ihr Zeug, was sie in ihrer Religion gelernt haben, entgegen. Also das sind richtige Mauern, Fesseln, Festungen, die da entgegenprallen. Ja, da braucht es einfach mehr Gebet. Das ist das Problem, dass man dann oft auch die Zeit gar nicht hat. Aber irgendwo, früher oder später, wird es Durchbrüche geben. Und selbst bei vielen wiedergeborenen Christen hat der Satan mit irgendeinem religiösen, fleischlichen Zeug, Gesetzlichkeit, das Herz verstockt und zugedeckt und den Geist schon fast ausgelöscht. Ja, dann werden die Leute gesetzlich, hart, es ist irgendwo das Feuer der ersten Liebe nicht mehr da. Sie brennen nicht mehr für Jesus, sie sind vielleicht noch hart gesetzlich. Wehe, es macht jemand was anderes, wie sie gelernt haben, dann wird da gleich Tralala gemacht. Aber das muss nicht sein. Wenn die Decken weggehen, wieder durch Gebet von den Herzen der Christen, dass sie im Geist wieder wach werden, erweckt werden, ja, dann geht es wieder ab, dann werden sie vom Geist geleitet, von dem Geist in ihnen, der Geist der Wahrheit, des Friedens, der Freude, der Liebe, der sie einfach führt und nicht von irgendwelchen Buchstaben und Gesetzmäßigkeiten und dem, was sie irgendwann einmal gelernt haben, sondern einfach vom Heiligen Geist erweckt, im Feuer empfangen und auch vom Heiligen Geist geleitet. So soll es eigentlich sein bei den Christen. Und dazu ist natürlich schon auch Gebet, Fürbitte notwendig und auch eine starke Erweckungssalbung ist notwendig. Sollte man vielleicht auch einmal dran denken, wenn wir jetzt einmal wieder einen Heiliggeistabend machen, dass wir dann ins Gebet gehen und diese Erweckungssalbung erbeten, erflehen und freisetzen. Dass wir alle, nicht nur wir, sondern alle Christen in unserer Region einfach wieder vom Heiligen Geist angezündet werden. Ja, dass wieder Aktivität vom Geist herkommt. Und da soll man festhalten am Gebet, sagt der Paulus Kolosser 4,2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also Gebet ist nicht bloß, jetzt habe ich einmal gebetet, passt schon. Sondern dranbleiben im Gebet, vor allem in der Fürbitte. Das darfst du nicht verwechseln mit dem Gebet des Glaubens, sondern Fürbitte-Gebet ist ein Festhalten, ein Dranbleiben, ein immer wieder. Ja, im Glauben auch festhalten, nicht aufhören, beten, sagt der Paulus, auch für alle Heiligen, das heißt für die Christen und für die Leiter. Die Christen beten für ihre Leiter und die Leiter beten für die Gemeindeglieder. So steht es sehr oft in der Bibel. Als Beispiel ist Epheser 6, 18 bis 20. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also da ist Beten im Geist, ist schon sehr naheliegend Sprachengebet, aber er meint auch geführt vom Geist und dann auch mit normalen Worten. Für alle Heiligen und auch für mich, schreibt der Paulus, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Also der Paulus bittet die Epheser um Gebet, weil er war im Kerker, im Gefängnis, im Kittchen, wegen dem Evangelium, waren ihm manche wieder feindlich gesinnt und haben irgendwo es geschafft, den Paulus ins Kittchen zu bringen. Und er möchte ja heraus und möchte wieder seinen apostolischen Dienst tun können. Darum bittet er im Gebet, dass der Herr ihn da wieder rausholt. Und er hat es öfters erlebt. Er war öfter im Gefängnis und in Gefahren Und er sagt im 2. Korinther 1,10, und der hat uns auch so großer Todesgefahr errettet und er wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Also er war schon in Todesgefahr und der Herr hat ihn gerettet. Und er schreibt, er wird mich auch jetzt wieder retten. Ja, und er wird mich auch in Zukunft wieder retten. Damit er einfach das Evangelium und seine Lehre an die Gemeinden wieder geben kann. Und da wirken die Gebete der Heiligen, der Christen, sehr stark mit hinein. Zum Beispiel der Petrus, der war doch auch im Gefängnis. Und dann heißt es in der Apostelgeschichte 12,5, die Gemeinde betete ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Und dann hat Gott einen Engel gesandt und hat ihn rausgeholt. Kann man mal die komplette Geschichte nachlesen, wenn du das so bildlich vor Augen vorstellst. Das ist schon ein Riesending. Und der Paulus sagt einmal, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Also das ist dann nicht bloß, ah ja, haben wir mal gebetet, schauen wir mal, sondern es ist ein Gebetskampf. Ein Dranbleiben, ein Durchbrechen, ein Freisetzen der Herrlichkeit Gottes. So wie es die erste Gemeinde für Petrus in ihrem anhaltenden Gebet gemacht hat. Und dann hat sich der Himmel geöffnet, es gab Durchbrüche, die Engel sind gekommen und haben den Petrus hier herausgeholt. Die Fesseln sind abgefallen, die Gefängnistüren haben sich geöffnet und er hat es nicht einmal so richtig mitgekriegt, er meint, er träumt. Gut, so sollen die Christen und die Leiter füreinander beten. Ja, zum Beispiel im Kolosser 4,12, da geht es um den Epaphras. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Also dieser Epaphras hat auch im Gebet also eine Art Kampf geführt, einen Gebetskampf, einen Fürbitte-Gebetskampf, damit die Leute eben, ja, wie sagt hier, vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dastehen. Das ist ein Gebetsgrund, dass die Christen in den Willen Gottes hineinkommen. Ja, man kann Christ sein, aber eigentlich überhaupt nicht im Willen Gottes sein in seinem Leben. Der Herr ganz was anderes geplant hat, wie du vielleicht gemacht hast oder meinst, dass es ist. Und deshalb ist auch hier dieses Fürbittegebet ganz wichtig, dass die Leute in Gottes Willen hineinkommen, in ihre Berufungen hineinkommen, weil dann werden sie so richtig effektiv. Dann wird der Segen noch immer stärker auf sie kommen und durch sie wieder zu anderen Menschen kommen. Und so vergleicht es der Paulus oft diese Fürbittegebete mit einem Ringkampf, mit einem Dranbleiben, mit einem Ausharren, mit einer Hartnäckigkeit. Und es ist manchmal tatsächlich ein Ringkampf. Nicht immer. Manchmal geht es ganz einfach und man staunt, hey, kurz gebetet, schon ist so. Und manchmal muss man wirklich ringen und vor allem dann, wenn Widerstände auftauchen, wenn der Feind entgegensteht, dann muss man dranbleiben, dass man auch dann die Oberhand behält und nicht irgendwo unten drunter kommt und, ja, und selber in Schwierigkeiten kommt, weil fiese Gegenschläge können kommen und meistens kommen sie auch irgendwo mehr oder weniger. Und darum ist dieses Dranbleiben so wichtig. Da kann man dann, wenn man Fürbitte macht, dann kann man nicht irgendwo schludern und sagen, oh ja, jetzt mache ich mal 14 Tage Urlaub vom Gebet. Kannst du machen, wenn alles so weit durchgebetet ist, aber nicht während einer Sache, wo du im Kampf steckst, da machst du nicht Urlaub. Sonst kann es sein, dass dir der eine oder andere böse Geist eine überbrät. Das wäre unangenehm. Paulus vergleicht dieses Beten für seine Gemeinden, für seine Leute auch mit Geburtswehen. Und die Frauen, die Kinder haben, wissen ja, wie Geburtswehen sind. Oder wer schon mal gesehen hat, der weiß es auch. Es kommt immer öfter und immer härter und dann kommt es zur Geburt. Und so kann es in Gebetskämpfen auch manchmal sein, dass da wirklich Wellen kommen, der Schmerzen und der Widerstände und trotzdem dranbleiben, weil man den Durchbruch haben will. Ja, das Kind muss zur Welt kommen sozusagen, die Erhörung muss kommen, aber eben dranbleiben, weil die Erhörung, das Gebetsanliegen, es kommt hervor. Der Beweis ist Galater 4,19, wo er sagt, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das ist sein Gebet. dass Jesus Christus in seinen geistlichen Kindern Gestalt gewinnt, dass offenbar wird, wer in ihnen ist und dass Jesus durch sie wirken kann, so wie er will. Aber es ist nicht nur Kampf und es ist nicht nur Schmerz und Geburtswehen. Dieses Beten hat auch mit Freude zu tun. Er schreibt hier, er hat auch Freude am Gebet für seine geistlichen Kinder. Im Philipper 1, 3 bis 5. Ich danke meinen Gott bei jeder Erinnerung an euch alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen der Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also er betet auch mit Freuden, nicht nur mit Schmerzen, nicht nur mit, oh je, Mann, wenn schaffen sie endlich einmal so ungefähr frustriert. Nein, er betet gerne und er betet mit Freuden, weil, das füge ich jetzt hinzu, weil wer so einen Fürbittedienst tut und da hineingeht, auch selber davon profitiert. Weil wenn du in der Gegenwart des Herrn bist, im Gebet, im Bereich des Geistes, dann wirst du auch erfüllt mit Heiligen Geist, nicht nur der, für den du betest. Weil der Heilige Geist durch dich anfängt zu wirken. Und das bringt dir, ja, möchte fast sagen, genauso viel Segen, wie der empfängt, für den du betest. Vielleicht sogar für den Beter mehr, weil der Herr auch ein Belohner ist für so einen Dienst. So, und auch, ja, dass Pastoren und Leiter gegenseitig für sich beten, ist auch sehr biblisch. Philemon 1,4. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, schreibt der Paulus. Also er betet auch für den Philemon, der ein Mitarbeiter ist in seiner Sache. Das ist die, ja, diese Schriftstelle, die das bezeugt, dass die Leiter auch füreinander beten oder die Mitarbeiter des Paulusdienstes. So, jetzt kommt es darauf an, dass man irgendwo erfindet, was ist die Wichtigkeit des Gebets. Und das erkennt man jetzt zum Beispiel an der Apostelgeschichte 6,3. Die hatten ja das Problem, dass sie zu wenig Zeit hatten für das Gebet. Weil sie mussten die Tische bedienen, die Apostel. Und haben gesagt, so geht's nicht weiter. Das schaffen wir nicht, wir kommen nicht zum Gebet. Oder viel zu wenig. Dann schreibt er hier, das, was sie ausgemacht haben, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch, von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also die Apostel haben 7 Leute berufen für den Dienst an den, ja, anderen, die Notleidenden und, ja, wer bedient werden musste. Und sie selber haben gesagt, wir werden im Gebet und im Dienst, also in der Lehre des Wortes, verharren. Und das ist auch, glaube ich, heutzutage noch eines der Hauptprobleme der Fürbitter, die Zeit. Erstens ist Satan ein Zeitdieb. Ja, wenn du anfängst, kann es schon passieren, dass er einen Knüppel zwischen die Beine schmeißt, damit du wieder mit anderen Dingen beschäftigt bist. Und viele geistliche Leiter verzetteln sich auch in allen möglichen, auch christlichen Aktivitäten. Das ist nicht unbedingt verkehrt sein, aber wenn das Gebet darunter leidet, ist es eigentlich dann nicht so gut. Und dann sind es bloß Aktivitäten und weniger das Wirken des Geistes. Und dann geht es irgendwo am Ziel vorbei. Die Zeit fürs Gebet ist dann wenig. Dann heißt dann oft, ja, jetzt beten wir noch schnell. Ja, aber das noch schnell, ist besser wie nichts. Ja, aber das ist normal, wäre besser, vorher die Dinge im Gebet zu beten, dran zu bleiben, die Führung vom Geist zu bekommen und dann die Aktivitäten in der Gemeinde oder sonst wo zu tun. Dann ist es eher gesegnet, als wie, naja, beten wir noch schnell, damit das Gewissen beruhigt wird, weil man eigentlich gemerkt hat, ach, man haben eigentlich zu wenig gebetet. Naja, andere, die jetzt nicht irgendwo im Vollzeitdienst stehen oder normale Christen halt einfach, da ist dann oft der Beruf, der schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die Arbeit, was dann noch alles dazugehört. Man hat auch noch eine Wegstrecke zur Arbeit und wieder heim, die Zeit verschlingt und so weiter. Dann hat man eine Familie, man hat vielleicht ein Haus oder eine Wohnung, wo man sich kümmern muss. Ja, das gehört alles auch getan und trotzdem verschlingt es einfach viel Zeit. Kann natürlich auch sein, dass das Hobby, die freie Zeit, die du verbringst mit deinem Hobby, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dann die Zeit zum Gebet wieder flöten geht. Und manche sind halt einfach faul, die wollen ja gar nicht beten. Sehe ich ja gar nicht ein, die können nur selber beten, so ungefähr. Ja, aber es verbraucht halt alles Zeit. Das ist klar, aber wenn wir zurückgehen zum 1. Timotheus 2,1, da schreibt der Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen. Also vor den ganzen anderen Dingen, das Wichtigste, sagt er hier eigentlich sehr deutlich, das sind diese Fürbittgebete. Und da ermahnt er den Timotheus und der dann wieder die ganze Gemeinde, da wo er dient. Also wir sollten diesen Gebetsdienst vorn dran stellen, weil Fürbittegebet bedeutet, für jemanden in den Riss zu treten, eine Verbindung zu Gott herzustellen, wo vielleicht ein anderer durch die Sünde von Gott getrennt ist. Er ist nicht gläubig, er ist ein Sünder. Da ist praktisch ein Riss zwischen diesem Menschen und Gott. Da ist keine Verbindung da. Die Sünde, das Trennmittel ist da. Und dann kommt ein Fürbitter, der die Verbindung zu Gott hat und tritt in diesen Riss sozusagen und stellt da eine Verbindung wieder her, damit Gottes Gnade, Gottes Licht diesen Menschen erreicht und er vielleicht dann seine Position als Sünder, seine Verlorenheit erkennt und gerettet werden will, wenn ihm dann jemand das Evangelium verkündet. So kannst du das sehen. Also ein Fürbitter tritt für einen in den Riss, der von Gott getrennt ist. Kann auch für Christen sowas sein, dass da ein Fürbitter da sein muss, weil dieserjenige Christ vielleicht durch eine List Satans die Verbindung zum Herrn irgendwo ein Stück weit verloren hat. Total kann es nicht verloren sein, aber es ist halt nicht mehr lebendig. Und da kann so ein Fürbitter da schon in den Riss treten und diese scheinbar verlorene Verbindung wiederherstellen und der Christ wieder vom Feuer Gottes angezündet wird, eben weil ein Fürbitter da angefangen hat, für ihn zu beten. Wie schaut es jetzt da eigentlich in der Praxis aus? Theorie ist gut, Praxis gehört dazu. Also wir als Fürbitter, wir beten für andere, für das, was sie brauchen, wo wir vielleicht erkennen, da hat er Mangel oder da hat er ein Problem. Da beten wir einfach und beten den Herrn, dass er ihm dieses und jenes gibt oder tut. Schutz, Segen, Weisheit oder einfach Antworten auf die Probleme, die derjenige hat. Das ist immer der erste Teil, was ein Fürbitter tut. Der zweite Teil ist, dass ein Fürbitter Gottes Wahrheiten, des Wortes über diesen Menschen proklamiert. Ja, zum Beispiel eben dieses Opfer von Jesus, Fleisch- und Blutopfer, dass es für ihn gebracht wurde, dass es seine Sünden getilgt hat, dass er seine Krankheiten getragen hat. Einfach alles das, was am Kreuz für diesen Menschen, für den du betest, geschehen ist. Das zu proklamieren, fest im Glauben. Zu proklamieren den Sieg Jesu, die Auferstehung und wenn derjenige schon gläubig ist, auch die Mitauferstehung. Ja, weil ein Gläubiger ist mit Jesus mit auferstanden, Ungläubige noch nicht, aber wir können trotzdem diesen Sieg Jesu über ihn proklamieren, weil Jesus für alle Menschen ans Kreuz gegangen ist. Nicht nur für die Gläubigen, sondern für alle Menschen. Die Gläubigen haben es bloß angenommen und es ist gültig geworden. Die Gläubigen sind mit Jesus auch wieder auferstanden. Und diese Dinge über diesen Menschen zu proklamieren, macht Sinn. Macht sehr viel Sinn, weil es die Wahrheit von Gottes Wort ist. Und das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, sagt die Schrift. Und das setzt den Geist frei, das setzt den Dienst der Engel frei, das macht die Herzen dieser Menschen frei, dass sie es annehmen können. Oder wenn du für jemanden betest, der in einer heiklen Situation ist, in Gefahr, und betest um Schutz, dass du dann Bibelverse über ihn proklamierst, wie Psalm 91 oder so, ja, wer im Schutz des Höchsten ist, der bleibt im Schatten des Allmächtigen und so weiter. Der Herr ist sein Schutz und sein Schild, seine Festung und seine Burg, der Fels unter ihm und so weiter. Das sind die Wahrheiten, die was bewirken. Das sind bloß nicht Buchstaben in einem Buch, sondern das ist Gottes Wort niedergeschrieben in einem Buch. Und wenn du Gottes Wort wieder proklamierst, dann bringst du dieses Wort Gottes wieder zum Leben. Und es wird Schutz über diesen Menschen ausgegossen. Was kann man noch? Naja, das wäre jetzt fast eine uferlose Sache. Es kommt immer dann drauf an, um was es geht. Der nächste Punkt, was du tun kannst als Fürbitter ist, dass du den Herrn preist über diese Person, dass du ihn Lob preist, dass der Herr für ihn getan hat, dass du ihm einfach Dank und Lobpreis gibst und dass du viel auch in neuen Sprachen dafür betest, weil dafür ist es ja da. Wir wissen oft nicht, wie soll ich genau du jetzt für denjenigen beten? Ich weiß da die Hintergründe nicht, ich weiß zu wenig, ich kenne den zu wenig und so weiter. Der Heilige Geist weiß alles ganz genau und kennt den durch und durch, besser als wie wenn du für deinen Mann oder Frau beten würdest. Aber du meinst, kennst du durch und durch. Der Heilige Geist kennt noch viel mehr. Und dann kannst du in Sprachen beten und du betest mit hundertprozentiger Sicherheit das Richtige. Ja, und aus diesem Sprachengebet kann dann auch wieder ein Gedanke hochsteigen aus deinem Geist, wie du mit dem Verstand auch wieder beten kannst. Oder eine Weissagung, ein Wort für diesen Menschen kann hervorkommen und so weiter. Auf jeden Fall, wenn wir das tun, setzen wir die Kräfte des Heiligen Geistes über diesen Menschen frei, für die wir beten. Und damit zerstören wir Festungen, die der Satan aufgerichtet hat. Festungen in den Gedanken, Festungen in den Gefühlen, Verletzungen, die er in der Seele trägt und so weiter. Satans Bollwerke, wie man es nennt, das zerstören wir damit. Wir zerreißen geistliche Fesseln, lösen Flüche und setzen diese Leute frei. Dafür ist diese Art von Fürbitte, dieser Kampf auch sinnvoll und notwendig. Wir können damit dämonische Mächte binden und vertreiben und setzen automatisch die Engel des Herrn frei, dass sie ein bisschen Arbeit haben. Weil wo Glaube ist, wo das Wort Gottes proklamiert wird, wo ehrliches Herz ist, wo wirklich ernsthaft gebetet wird, da sind die Engel Gewehr bei Fuß. Dafür sind sie auch da. Und sag mal, wenn du vielleicht eine Fürbittesache schon länger betest und irgendwo meinst du, kommt nichts Gescheites dabei raus, es bricht nicht durch, dann kannst du dein Fürbittegebet auch noch mit einem Fasten etwas verstärken. Also Fasten ist nicht, ja, jetzt esse ich halt einfach nichts und lebe so weiter wie vorher, sondern Fasten muss in Verbindung sein mit einer anderen geistlichen Sache, in dem Fall mit der Fürbitte, um eben mehr Kraft freizusetzen, geistlich empfindlicher zu sein, mehr Zeit zu haben für das Gebet und so weiter und dann Durchbrüche hervorzubringen. Aber unterm Strich muss sich dabei jeder vom Heiligen Geist irgendwo leiten lassen. Man fängt vielleicht erst einmal mit dem Verstand an, aber wenn man dranbleibt, wird die Führung vom Heiligen Geist nach und nach kommen. Treue ist ein Punkt für einen Fürbitter, der sehr weit vorne steht. Ein Fürbitter soll diesen Dienst auch treu ausführen. Und alle Christen sollten, sage ich mal, in einem gewissen Maße sollten Fürbitter sein. Es gibt Leute, die haben dann einen speziellen Fürbittedienst von Gott bekommen. Das ist wieder eine andere Kategorie, von dem rede ich jetzt gar nicht, sondern die ganz normalen Christen. In einem bestimmten Maße sollte jeder ein Stück Fürbitter sein für seine Geschwister, wo er eben kennt und wo er dabei ist und für die Leute rundherum, die er kennt, Nachbarschaft, Verwandtschaft, Arbeitskollegen oder einfach aus der Gegend, dass sie zum Glauben kommen können. Das ist einmal einfach so ein Einsteigermaß für einen Christen als Fürbitter. Die speziell einen Fürbittedienst haben, die haben halt dann doch einfach irgendwo mehr Zeit. Er hat der Herr irgendwie freigesetzt für diesen Dienst und sie haben meistens auch größere Vollmacht. Und damit aber, da man nicht da neidisch wird, auch eine größere Verantwortung. Und das muss man wissen, mehr Vollmacht bedeutet mehr Verantwortung und auch einen größeren Zuständigkeitsbereich. Aber wie gesagt, um das geht es heute nicht, sondern es geht um uns ganz normalen Christen, wo jeder so seinen einfachen kleinen Zuständigkeitsbereich in der Fürbitte ausfüllt. Und dann haben wir nämlich schon viel gewonnen. Es ist nämlich nicht jeder Christ für alles zuständig. Wenn einer meint, er muss für Hinz und Kunz beten, für die ganze Welt beten, da kommt er nicht weit. Zumindest wird er nicht leicht Ergebnisse sehen, weil du hast nur 24 Stunden am Tag und wenn du mittags noch durchbetest, 25 Stunden, aber die Welt ist groß, die Menschen sind viele, so macht es vielleicht eher Sinn, wenn du dich auf das fixierst wo du merkst, ja, das ist meine Sache, da habe ich ein Herz dafür und lieber da treu und ausdauernd im Kleinen, als wie schnell, schnell für alles und dann auf halber Strecke wieder aufgeben, weil es passiert ja nichts, kommt ja nichts dabei raus. Das wäre dann eigentlich auch ein Blödsinn. Dann wirfst du die Flinte ins Korn, weil du merkst, das nützt ja nichts. Also lieber weniger im Kleinen, aber dafür hartnäckig, treu und eben dann auch vom Geist geführt. Dann wirst du auch erfolgreich sein und dann wirst du merken, das macht sogar Spaß, es ist gut, ich werde selber mitgesegnet und so weiter. Als Fürbitter bringst du irgendwie ein Stück des Reich Gottes auf die Erde. Du setzt das Reich Gottes damit frei. Diese ganze Übernatürlichkeit des Himmels bricht herein, wenn ein Beter da geistliche Festungen beseitigt, Türen öffnet, den Himmel aufmacht sozusagen, die Himmelsleiter hochsteigt und sagt, hey, hier runter, da brauchen wir euch sozusagen. Du bewegst Gottes starken Arm mit deinem Gebet. Und denke nicht, oh, ich, was will ich, ich habe keinen Glauben, ich kann ja nicht. Und doch, du kannst schon, du musst bloß anfangen und du wirst hineinwachsen. Es ist immer so, wenn du in die erste Klasse zur Schule gekommen bist und sagst, oh, ich kann ja das nicht, gehe wieder heim, dann nutzt es ja nichts. Aber du hast die Buchstaben gelernt, du hast die Zahlen gelernt, du hast Lesen, Schreiben, Rechnen gelernt und so weiter, weil du dran geblieben bist. Und weil man es dir beigebracht hat, weil du Vorbilder gehabt hast und so weiter. Und genauso ist es in den geistlichen Dingen. Fang an und der Herr wird dich tiefer in die Sache hineinführen. Der Herr wird dir nicht zu viel auflassen. Der Herr wird dir aber auch nicht sagen, ach, die kann ich nicht brauchen oder so. Der Herr braucht solche Leute. Der Herr sucht solche Leute. Fürbitter, Beter, Anbeter, die nicht bloß Lieder singen, sondern Anbeter, die ja, den geistlichen Bereich berühren, weil nur da kommt das passende Ergebnis dabei raus. Es wird Gottes Wille wieder auf der Erde geschehen. Wie es heißt im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Genau das ist es. Darum soll gebetet werden, dass sein Reich kommt und dass sein Wille auch geschieht. Und wie sagt er da? Wie im Himmel, so auf der Erde. Im Himmel geschieht Gottes Wille, 100%, da gibt es gar keinen anderen. Und so soll es auf der Erde werden. Das ist unser Anliegen im Gebet. Und viele können dieses Vaterunser-Gebet auswendig und beten es runter. Ich weiß nicht, wie oft, mal gleich hintereinander. Aber sie sind ihnen gar nicht mehr bewusst, was sie hier sagen und was der Sinn des Ganzen ist. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, auch auf der Erde. Ich finde das großartig. Und umso mehr das passiert, umso besser wird es auf der Erde. Und wenn man die ganze Situation so anschaut, merkt man, die Christen haben scheinbar ein bisschen geschlafen im Gebet, weil es so chaotisch ist alles da mit dem ganzen Regierung und Finanzen und Kriegen und bla 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 und pipapo. Also es wird höchste Zeit, dass die Christen sich wieder aufmachen zur Fürbitte, sich eins machen in der Sache, dann den Himmel wieder aufmachen und das Reich Gottes sich mächtig offenbart. Ja, dann werden die Regierenden wieder weise und vernünftige Entscheidungen treffen. Bösartige Leute werden dann abgesetzt und entmachtet. Gute Leute werden eingesetzt, und so weiter und so fort. Und darum ist Fürbitte sehr, sehr, sehr sinnvoll. Wir als Beter, wir sind nur kleine Zahnrädchen in Gottes Getriebe. Wir sind nicht irgendwo das große Superzahnrad, sondern wir sind kleine Zahnrädchen. Aber Getriebe funktioniert erst, wenn alle Rädchen Zahn um Zahn schön sauber ineinander greifen, dann macht es Sinn, dann läuft es wie geschmiert, sagt man. Ne? Und so soll auch dieses Gebetsgetriebe laufen, weil wir als kleine Zahnrädchen unseren Teil erfüllen. Wir sollen Zahnrädchen sein und nicht der Sand im Getriebe. Ja, wenn Christen der Sand im Getriebe, dann gibt es irgendwann einen Getriebeschaden. Ja, da hat schon manche Gemeinde zerrissen mit einem Getriebeschaden. Aber es sollen nicht Sand sein, sondern Zahnrädchen oder vielleicht auch das Gebet und das Öl. Das Öl, das alles schmiert und alles reibungslos laufen lassen kann. Ja, das sollen wir Fürbitter sein. Und schon gar nicht sollen wir Rädchen in Satans Getriebe sein. Solche Menschen gibt es nämlich auch. Es sind ein Rädchen in Satans Getriebe. Und solche Rädchen versucht der Teufel in die christlichen Gemeinschaften hineinzupflanzen, ins falsche Getriebe unterm Strich. Ja, und dann macht es auch irgendwann Krach, wenn man nicht merkt, dass da ein Rad drin ist, das gar nicht reingehört. Ja, da muss man als vor allem die Leiterschaft einfach ein bisschen geistlich spüren können, wer ist wirklich der Richtige am richtigen Ort, am richtigen Platz, damit dieses Getriebe nicht Schaden leidet. Wenn Menschen in einem Dienst stehen, in der Gemeinde, wo der Herr sie nicht hingesetzt hat, wo sie irgendwie von Menschenhand hingesetzt wurden oder weil sie halt das irgendwo meinen, sie können das oder sie wollen das, dann ist Sand im Getriebe. Dann dämpft es den Heiligen Geist und dann funktioniert es nicht. Darum ist es so wichtig, dass wir immer wieder auch alle füreinander beten, dass jeder in den perfekten Willen Gottes hineinkommt, weil dort ist der Segen am meisten vorhanden, sage ich jetzt einmal. Ich möchte nicht sagen, wenn du nicht genau im Gottes Willen bist, dann hast du keinen Segen. Das wäre falsch gedacht, weil durch die Wiedergeburt bist du von Haus aus schon einmal in dieser Stellung, dass du gesegnet wirst. Aber manchmal kann der Segen dich nicht erreichen, weil du nicht in deinem Haus bist, wo du hingehörst. Ja? Dann bringst der Postbote in dein Haus das Paket und du bist nie zu Hause, weil du ganz meinst, du musst es anders tun. Also so könnte man es vielleicht bildlich sich vorstellen. Also sei du dort, wo deine Segnungen vom Herrn hinkommen und nimm sie in Empfang. Sei ein Beter, sei ein Fürbitter, bete nicht nur mir, meiner, mich am meisten sozusagen, sondern denk auch an alle anderen und wenn die anderen auch an dich denken, dann wird es einfach, ja, das Getriebe einfach laufen, reibungslos und dann, ja, erbaut einer den anderen mit seinen Zeugnissen, wie der Herr ihn segnet und benutzt hat und wie Gebete erhört worden sind und so weiter. Also sagt der Paulus, im Gebet haltet an, Römer 12, 12. Vorher sagt er, im Bedrängnis hart aus, ja, wenn es Schwierigkeiten gibt, hart aus, hart aber auch aus im Gebet, haltet an und der Herr wird den Durchbruch hervorbringen. Seine Kraft wird den Durchbruch bringen. So, Leute. Jetzt bin ich damit fertig, jetzt wollen wir einfach noch in den Lobpreis. Sei du Herr über uns, über unsere ganze Gegend, Herr. Sei du der Herr, der König, der regiert, über all den mächtigen, regierenden, menschlichen Einrichtungen. Sei du Herr, Jesus, oder du bist der Herr, weil der Vater hat dich eingesetzt als Haupt ihrer Macht und ihrer Gewalt. Du bist der König der Könige. Der Herr aller Herren, du bestimmst, Jesus, du regierst ganz oben, du bist über allen, Lobpreis und Ehre gehört dir, Jesus. Du bist der Herr über alle Dinge, du bist der König über alle Dinge, Lobpreis und Ehre dir, Herr, Lobpreis und alle Ehre gehört dir, Jesus, dem, der auf dem Thron sitzt. Du bist unser Herr, Jesus, wir haben dich zum Höchsten gesetzt. Wir haben dich zum Herrn gemacht. Wir haben dich anerkannt als Herr und dich bekannt mit unserem Mund. Du hast uns Errettung geschenkt, ewiges Leben, den Segen Abrahams und hast uns den Heiligen Geist gegeben aufgrund unseres Glaubens, nicht aufgrund von Gesetzeswerken, sondern aufgrund des Glaubens. So setze ich jetzt diese Salbung frei, weil wir mit Heiligen Geist gesalbt sind. Setze es frei, dass Wunderwerke geschehen. So wie es geschrieben steht, so wie es gehört, setze die himmlischen Dinge frei. Im Namen des Herrn Jesus. Empfang das seiner Fülle, gerade jetzt. Eine Gnade nach der anderen. Empfangt im Namen Jesus. Empfangt in dem mächtigen Namen Jesus. Empfangt den Segen. Empfangt das Erbe. Empfangt ein neues Feuer. Empfangt ein neues Feuer. Das Feuer der ersten Liebe. Das Feuer des Erweckungsgeistes. Empfangt im Namen Jesu. Empfangt auch diese Last zum Gebet, diese Fürbitte-Last. Empfangt im Namen Jesu. Jeder zu dem Maß, wie der Herr es bestimmt hat. Jeder in dem Maß, wie der Herr es ihm zugedacht hat. Halleluja. Danke, Jesus. Empfangt. Freude bricht sich Bahn. Dieses Feuer bricht Freude durch. Durch dieses Feuer bricht Freude durch. Freude. Schäde, Bruder, das freigesetzt. Ich zerstöre jetzt im Namen Jesu Bindungen, Bollwerke der Finsternis, Blockaden, Festungen. Zerstöre sie im Namen Jesu Christi. Seid frei. Seid frei. Seid gelöst von all diesen Fesseln, von all diesen Werken Satans. Frei gemacht. Zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. So steht es geschrieben. Da sind die Kinder Gottes frei. Frei, frei vom Gesetz, frei vom Verdammnis, frei von Satans Herrschaft. Seid erlöst, seid frei, seid frei. Denn zur Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Hat frei gemacht. Er hat dich frei gemacht. Er hat bezahlt. Danke, Jesus. Wir sind die Gesegneten des Herrn. Wir sind die Befreiten. Wir sind die Erlösten. Wir sind die Mitauferstandenen. Mit Jesus Christus sind wir auferstanden. Auferstanden aus dem Tod ins ewige Leben. Danke, Herr, dafür, dass du das für uns getan hast. Amen, Amen und Amen. So, Leute, Amen heißt Basta, oder? Haben wir gesagt. So ist das.